Der Bibeltext, über den Herr Birnstiel heute zu uns sprechen wird, ist ein Psalm, Psalm 77. In der guten Nachricht ist er überschrieben mit Trost in verzweifelter Lage. Ein Lied Asafs nach der Weise Jedutuns. Ich schreie zu Gott, so laut ich kann. Ich schreie zu Gott, er wird mich hören. In meiner Angst suche ich den Herrn. Nachts strecke ich die Hand nach ihm aus, ohne davon zu ermüden. Trost von Menschen kann mir nicht helfen. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Ich komme ins Grübeln, mich packt die Verzweiflung. Er hindert mich, die Augen zuzumachen. Ich bin verstört und finde kaum noch Worte. Ich denke nach über frühere Zeiten, erinnere mich an längst vergangene Jahre, als mich beim Saitenspiel noch Freude erfüllte. Die ganze Nacht zerbreche ich mir den Kopf, immer wieder bewegen mich dieselben Fragen. Hat der Herr uns für immer verstoßen? Will er sich nicht mehr erbarmen? Ist er nie wieder gut zu uns? Gilt sein Versprechen in Zukunft nichts mehr? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Verschließt er uns vor Zorn sein Herz? Von Gottes Macht ist nichts zu sehen. Der Höchste tut nichts mehr für uns. Das ist es, was mich quält. Ich denke an deine Taten, Herr, deine Wunder von damals, mache ich mir bewusst, ich zähle mir auf, was du vollbracht hast. Immer wieder denke ich darüber nach. Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so gewaltig wie du. Du bist der Einzige, der Wunder tut. An den Völkern hast du deine Macht bewiesen. Dein Volk, die Nachkommen Jakobs und Josefs, hast du mit starker Hand befreit. Als die Wasserfluten dich sahen, Gott, fingen sie an zu beben. Die Tiefen des Meeres begannen zu zittern. Die Wolken vergossen Ströme von Regen. In ihrer Mitte grollte der Donner und deine Pfeile schossen hin und her. Dein Wagen donnerte durch die Wolken. Deine Blitze erhellten die Welt. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durchs Meer. Deine Schritte gingen durch Wassertiefen. Doch deine Spuren konnte niemand sehen. Durch deine Diener Mose und Aaron hast du dein Volk geführt wie eine Herde.
Ich möchte noch etwas zur Kinderevangelisation zuerst sagen. Vielleicht könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte. Wir hatten nochmals gesagt, bevor wir zu den Kindern gingen, übrigens kann man da in Rumänien, kann man mitten auf den Dorfplatz, auf den Hauptplatz im Dorf fahren, man kann das Auto quer in den Platz stellen, kann sich aufstellen und dann kein Mensch motzt oder schimpft, die fahren einfach drumherum, dann kommt mal eine Kuh vorbei oder irgendein Hund oder irgendwas. Das ist so alles so schlicht und urtümlich, es braucht keine Bewilligungen. Übrigens auch die Kinder haben sehr gut mitgemacht und dann am letzten Tag sagten wir ja, vielleicht möchten ja Kinder ihr Leben Jesus anvertrauen und sprecht mal die an, die ihr denkt, die vielleicht bereit sind dazu. Da sind wir gegangen und so wie wir das kannten, dachten wir, ja da spricht dann vielleicht einmal ein oder andere Ecke, dann bekehren sich vielleicht zwei, drei Kinder. Sind wir da, wir singen und plötzlich nimmt dann dieser Leiter einen Jungen, geht mit dem weg und dann geschieht etwas, was wir alle noch nie erlebten. Alle Rumänen, auch die vorher, kaum war die Evangelisation fertig, ins Auto gesessen sind zum Wegfahren, alle sind irgendwie mit Kindern zusammen gewesen. Und man konnte das beobachten, da habe ich eine Frau beobachtet, die mit einem Mädchen gesprochen hat. Und die haben immer miteinander gesprochen. Sie hat ihr so, nehme ich an, das Evangelium erklärt. Dann haben sie gebetet und dann hat sie ihr noch ein Lied beigebracht. Ein Lied, das wir bisher noch nie gesungen hatten. Und haben mit ihr allein dieses Lied mit Zeichen noch gesungen, damit sie das Evangelium mit auf den Weg bekommen mit diesem Lied. Und das ging überall so, da sind sie, die Kinder sind so runtergegangen mit den Leitern, dann haben sie so miteinander gesprochen. Da kamen dann bei einem Mann kamen Jungs dazu und dann Mädchen bei den Frauen wieder dazu. Wir konnten gar kein Spiel mehr machen. Wir hatten ein Spiel vorbereitet, es war gar keine Zeit mehr, die Atmosphäre hat gar nicht gestimmt, es noch ein Spiel zu machen. Das haben wir noch nie erlebt. Das hättet ihr miterleben sollen. Das war so etwas Wunderbares, das zu sehen, einfach diese Offenheit dieser Kinder, das war faszinierend. Und wie diese rumänischen Geschwister das gemacht haben, das war absolut vorbildlich. Also wir waren völlig platt und haben nur gestaunt, was sich von unseren Augen abspielt. Das wollte ich doch noch sagen. Das sind ja auch die Dinge, worüber wir uns freuen im Leben, auch im Glaubensleben. Das sind natürlich wunderbare Erfahrungen, wenn wir sehen, dass Menschen offen sind, dass sie fragend sind. Wir haben gemerkt, in Rumänien relativ kaum Widerstand, wenn man das Evangelium verkündet. Die erste Tankstelle, die wir angefahren sind, die war von Christen betrieben. Das hat man sofort gesehen und wenn man weggefahren ist, hat es da große Tafel gehabt. Ich glaube, God bless you, also Gott in Deutsch sogar, Gott segne sie und so. Das war klar, das sind Christen, die hier sind. Und das ist schon ein bisschen andere Mentalität, als wir sie hier haben. Ein Land, das viele Möglichkeiten bietet, gerade im Bereich Evangelisation. So hat auch Rumänien viel, viel mehr Christen im Verhältnis als wir in der Schweiz. Ich glaube, bis 10% sind evangelikale Christen. Eben das Leben bringt viele schöne Zeiten und Erfahrungen. So eine hatten wir jetzt miteinander. Auch einige von uns haben festgestellt, dass es auch schön ist, einfach Ferien zu machen, aber dass es auch bereichernd ist, wenn man nebst den Ferien auch so einen Einsatz macht. Das hat niemand in unserem Kreis bereut. Wir lieben auch diese Seiten des Lebens, die wir genießen können, wo es gut läuft, wo alles gut geht. Aber unser Leben kennt auch andere Seiten. Unser Leben kennt oft Schicksale, die uns überschatten, die uns schwer zu schaffen machen. Und manch einer kann wie Hiob sagen, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Wovor mir graut, das hat mich getroffen. Das ist die andere Seite des Lebens, die wir weniger lieben. Einige Beispiele. Da ist ein junger Mann, eben Vater geworden, voller Zukunftspläne. Er beschäftigt sich damit, die neue Lebenssituation als Vater zu bewältigen und plötzlich verunfallt er tödlich aus dem blühenden Leben und lässt ein wenig Monate altes Kind zurück mit der Mutter. Oder eine Frau in guten Jahren, die Ehe sind sie eingegangen mit der festen Absicht, Jesus zu dienen. Sie ziehen Kinder groß, unterstützt ihren Mann im Geschäft. Beteiligt sich rege am Gemeindeleben und plötzlich muss sie sich der Tatsache stellen und sich damit abfinden, dass ihr Mann eine junge Frau kennengelernt hat, obwohl er auch Christ ist und auch das Abendmahl verteilt und in der Gemeinde bekannt war. Zerbrochen sind nun die Träume von einem gemeinsamen Älterwerden, zerbrochen das ersehnte Familienidyll. Noch ein Beispiel. Eine Familie, die sich im Reich Gottes einsetzt, mit allen Kräften wollen sie Gott dienen. Die Kinder stehen hinter dem Dienst ihrer Eltern. Viele Kontakte pflegen sie, sie bemühen sich um benachteiligte Menschen. Die Eltern befehlen ihre Kinder immer wieder dem Schutz Gottes an. Denn sie wissen, dass sie von Jesus ganz abhängig sind. Und plötzlich, in einer Abwesenheit, erreicht sie die Nachricht, dass ihre Tochter zu Hause ermordet worden ist von einem Mann, den sie begleitet haben. unsägliches Schicksal, das hier über eine christliche Familie kommt, die mit besten Absichten handelt, Schatten und Schicksale, die unser Leben plötzlich ereilen. Oder denken wir an dieses Missionsehepaar in den Philippinen. 13 Monate waren sie gefangen, wurden durch Wälder geschleift. Und dann kam der Befreiungsschlag für die Frau und der Mann wurde im Kugelhagel erschossen, kurz vor der Befreiung. Gott, warum? Warum? Können wir sowas verstehen? Nein, wir können es nicht. Und wir könnten noch viele unzählige Beispiele anfügen, wo man nicht einfach sagen kann, ja, das waren ungehorsame Christen oder weiß ich was. Schicksalsschläge, die das Leben massiv verändern und das wir nicht verstehen können. Wären wir verunfallt mit unserem Bus mit 14 jungen Leuten drin, was hätten wir getan? Unsägliches Leid über unsere Gemeinde. Ich bin dankbar, dass wir gut angekommen sind. Hilflos stehen wir solchen Schicksalen gegenüber. Wie kann ein Mensch das überhaupt verkraften? Ich denke, dieser Psalm 77 kann uns helfen. Ich habe den vor einigen Wochen gelesen und da habe ich gedacht, oh, da muss ich unbedingt drüber predigen, weil die Botschaft so wichtig ist in diesem Psalm. Dann habe ich festgestellt, dass ich das bereits getan hatte. Vor 7,5 Jahren. Dann habe ich das da dann unseren Brüdern gesagt im Leiterkreis, oh, jetzt wollte ich über diesen Psalm beten, jetzt habe ich das schon glaube ich, habe schon darüber gepredigt und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und ich habe mich entschlossen, trotzdem nochmals darüber zu predigen. Und weil ich die Botschaft so wichtig finde, unsere jungen Leute haben mir zwar verkündigt, sie werden bald einschlafen während meiner Predigt, aber ich möchte euch eins sagen, es ist eine wichtige Botschaft, die dieser Psalm uns weitergibt. Wichtige Botschaft für unser Leben. Wir werden zuerst sehen, der Schrei aus tiefem Herzen. Und als zweites werden wir sehen, der Trost, der aus den geschichtlichen Tatsachen kommt. Wir wissen nicht, was für eine Not dieser Psalmschreiber, in was für eine Not dieser Psalmschreiber war. Vermutlich handelt es sich um eine aussichtslose Situation des Volkes Israel. Eine unbegreifliche Entwicklung, die der Schreiber überhaupt nicht verstehen und einordnen kann. Er hat keine Erklärung dafür. Das löst für ihn eine persönliche Krise aus. Er schreit zu Gott um Hilfe. Er ruft und hofft auf Erhörung seines Hilferufes. Er sucht den Herrn. Auch des Nachts findet er nicht einmal mehr Ruhe. Er kann nicht mehr richtig schlafen. Seine Hand ist ausgestreckt. Das heißt, Herr, ich bin dauernd daran zu verstehen, warum tust du das? Ausgestreckte Hände. Er sehnt sich nach einer Antwort, wie es im Psalm 42 heißt, wie der Hirsch lechzt am frischen Wasser, so schreit meine Seele, oh Gott, zu mir. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Schreien? Es gibt keine Antwort, es gibt nur noch Not. Seine Seele findet keinen Trost, sie kommt nicht zur Ruhe. Angst beherrscht sein Leben. Nachts kann er nicht schlafen. Seine Unruhe nimmt ihn in solchem Maß gefangen, dass er sogar verstummt. Er kann nicht einmal mehr sprechen. Er wird sprachlos und verschließt sich in sich selbst. Wir würden das heute vermutlich in unserer Sprache als eine depressive Phase bezeichnen. Er denkt über die vergangenen Jahre nach. Er führt in seinen Gedanken Selbstgesprächen. Er beginnt zu grübeln und die elementaren Fragen zu stellen. Wird der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Was ist denn los mit dir, Gott? Er versteht Gott nicht mehr. Wie kann Gott so etwas zulassen? Ich sprach, Vers 11, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das zeigt, wie tief seine Verwirrung ist über seinen Gott. Wie unverständlich ist, was er erlebt. Ein Mensch, der an der begegnenden Not zu zerbrechen scheint. Trüb und schwarz bäumen sich die Wolken über seinem Leben. Und nun höre ich die Stimmen von uns Frommen, die diesen Menschen sagen wollen, lobe den Herrn, unseren Gott, den Loben zieht nach oben. Ja, wunderbar. Lass das Klagen, das sich nur noch mehr in die Tiefe zieht. Aber sind das wirklich gute Ratschläge? Warum sollen wir einen Menschen nicht einfach mal klagen lassen? Warum soll er seine Not nicht einfach mal aussprechen dürfen, so wie sie ist? Tun wir uns schwer damit, weil wir der tiefen Not uns dann selber stellen müssten? Haben wir vielleicht Angst davor, mit in diesen Abgrund gezogen zu werden, dass wir dann sofort sagen, wenn jemand in einer Not steckt, ja, du musst jetzt Gott loben, dann kommst du aus der Not. So müssen wir nicht zuhören, was ihn treibt. Manchmal müssen wir uns fragen, ob diese Ratschläge nicht mehr Selbstschutz von uns ist, als Liebe zu dem, der in der Not ist. Es ist nicht einfach, Not auszuhalten. Es ist viel besser, wenn man dem anderen schnell vorwerfen kann, du bist gar nicht so fromm, wie du sein solltest, wenn du jetzt klagst. Lobe nur Gott, dann habe ich auch Ruhe, dann muss ich mich der Not und der Tiefe und des Abgrundes nicht stellen. Oft haben wir Angst, weil wir zutiefst wissen, dass wir keine Antwort geben können auf die Klage. Aber oft ist es eben besser, in dieser Unbeholfenheit zu bleiben. Manchmal ist es besser, still mitzugehen, als ein wohlgemeintes, aufmunterndes Wort zu sagen, das der andere eh schon kennt. Oft wird der Betroffene durch diese gut gemeinten Anweisungen tiefer ins Elend gerissen, weil er das ja schon weiß. Aber was ich weiß und was ich kann in einer Situation, das sind oft zwei verschiedene Welten. Schmerz kann man nicht einfach überbrücken, indem dass man sagt, lobe ein bisschen, dann geht der Schmerz weg. Als die drei Freunde Hiob sein Elend sahen, zerrissen sie ihre Kleider, weinten, warfen Staub auf ihre Häupte und saßen 7 Tage und 7 Nächte schweigend bei ihm. Das war das Beste, was sie tun konnten. Am besten wären sie ruhig geblieben, diese Freunde. Das war das Beste, was sie tun konnten. Ihm mit ausdrücken, dass sie betroffen sind von dem Elend, das ihn getroffen hat. Wir kennen das neutestamentliche Wort, wir sollen leiden mit den Leidenden und uns freuen mit den Freuenden. Es heißt nicht, wir sollen mit den Leidenden, die pushen, dass sie sich freuen. Sondern wir sollen mit ihrem Leid mitgehen. Und das haben die Freunde Hiob 7 Tage geschafft. Dann ist ihnen auch die Sicherung durchgebrannt. Dann haben sie ihm nämlich vorgeworfen, dass er schuld ist an seinem Elend. Schön, wenn wir das Unfassbare nicht immer gleich fassbar machen wollen. Das ist so unsere Tendenz. Wir brauchen für alles ein Gefäß, für alles Worte. Und so sind wir schnell dran, das Unfassbare fassbar zu machen. Ist jemand gestorben? Nehmen wir an, ein Christ sitzt im Flugzeug, das abgestürzt ist. Wir haben sofort die Antwort dafür. Der ist abgestürzt, dass durch das, dass er gestorben ist, durch sein Zeugnis des Todes Menschen zum Glauben kommen bei seiner Beerdigung. Wunderschön. Dann ist unsere Welt in Ordnung. Dann wissen wir das. Ah ja, das ist ja gut, dass das passiert ist. Aber wer sagt dann, dass wenn er länger gelebt hätte, nicht mehr Menschen zu Jesus gefunden hätten, als wenn er gestorben ist? Und wenn bei der Beerdigung niemand zum Glauben kommt, was sagen wir dann? Wir sind manchmal so einfältig plakativ mit der Art, wie wir Dinge einordnen, dass ich finde, dass wir da wirklich aufpassen müssen. Gott hat nämlich nichts gegen Klagen einzuwenden. Er wünscht sogar, dass wir ihm die Klagen bringen. So beginnt auch der Psalm 142 ganz selbstverständlich mit den Worten: Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme, ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Das ist ja gerade das Privileg, das wir haben, dass wir diese Not bringen können, dass Gott von uns gar nicht erwartet, dass wir ihm nur immer Lob bringen, sondern auch die Klage, was uns beschäftigt. Entscheidend ist, dass die Klage dem Herrn, dem Gott Israels, vorgebracht wird. Und wir sehen auch in unserem Psalm, dass der Klagende nicht Gott verflucht oder Gott flucht oder seine Autorität in Frage stellt. Er sagt sich weder von Gott los, noch beleidigt er ihn. Und da muss ich sagen, ich halte sehr, sehr viel von Klagen, dass man bei Gott klagen kann, aber ich halte nichts von Unflätigkeiten gegenüber Gott. Und das widersteht mir oft. Es gibt so eine Tendenz, wo ich merke, wo man dann sagt, man kann Gott klagen und alles, was einen beschäftigt. Und das geht mir dann oft zu weit, da greift man Gott in seiner Heiligkeit an. Ich kann nicht mit Gott streiten wie mit einem Menschen und sagen, was bist denn du für einer und weiß ich was und ihn beschimpfen. Da müssen wir aufpassen. Da finde ich, da geht die Art Therapie, wie wir mit Gott umgehen und uns wieder finden, schießt über die Ziellinie hinaus. Die Ziellinie, die Grenze ist den Respekt vor Gott, muss durch alles gewahrt bleiben. Genauso wie in jeder Beziehung. Man kann in einer Ehe Streit haben, Meinungsverschiedenheiten, aber eines, was aufrecht zu erhalten ist, ist der Respekt voreinander. Und wenn der fällt, dann ist man zu weit gegangen. Viel zu weit. Und wenn man meint, dass Klagen, bei Gott klagen heißt, dass ich Gott beschimpfe, dann hat man das falsch verstanden. Gott wird nicht beschimpfen von seinen Kindern. Aber man darf bei ihm klagen. Man darf ihm das sagen, was einen beschäftigt. Auch wenn man sein Handeln nicht versteht, kann man sagen, ich verstehe nicht, warum du das getan hast. Wenn wir verunfallt werden, würdet ihr als Gemeinde hier sein und sagen, wir verstehen nicht, warum Gott du das getan hast mit unseren jungen Menschen. Es hätte aber gut sein können, dass das Gott zugelassen hat. Wir haben keine Garantie, dass wir alle gesund zurückkommen. Eine richtige Klage wendet sich an Gott und der Klagende behält den Respekt gegenüber Gott. Er verspottet und verleugnet Gott nicht einmal ansatzweise. Aber er ist ganz ehrlich mit seiner Not. Und wer diesen tiefen Respekt vor Gott hat, der darf ruhig klagen. Wir brauchen ihm keine sogenannten Weisungen zu geben. Er soll sein Herz einfach öffnen. Die Fragen müssen raus. Und ob das jetzt warum oder wozu Fragen sind, ist doch völlig egal. Das ist ja auch so etwas, wenn einer sagt, warum ist jetzt das geschehen? Nein, du darfst nicht nach dem Warum fragen, du musst nach dem Wozu fragen. Ja, wunderbar. Ist auch so wieder etwas Wunderbares, wie wir alles kanalisieren. Du darfst nicht nach dem Warum fragen. Hiob fragte nach dem Warum. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt worden? Er fragt nicht wozu, warum? Ist doch egal, ob wir warum oder wozu fragen. Wir haben diese Fragen. Können wir Hiob im Angesicht seines Zustandes diese Warum-Fragen dann verübeln? Ist es nicht unser Problem, dass wir durch dieses Warum selber in die Tiefe gerissen werden? Schlussendlich ist es ja egal, ob wir warum oder wozu fragen. Meistens bekommen wir keine Antwort. Meistens bekommen wir keine Antwort. Jedenfalls nicht eine definitive. Und das müssen wir uns als Christen merken. Wir hätten immer gern für alles die richtige Antwort. Und wir müssen lernen als Christen, dass uns Gott für vieles keine Antwort gibt. Nicht einmal Hiob hat eine Antwort von Gott bekommen auf die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Hat Hiob keine Antwort bekommen? Könnt ihr das Buch 10-mal durchlesen? Ich finde keine Antwort auf diese Frage. Trotzdem dringt Hiob zur Anbetung Gottes durch. Und warum, werden wir sehen. Das ist nämlich das, warum mich dieser Psalm so fasziniert. Aber die Klagen können wir hervorbringen. Mich ekelt mein Leben an, sagte Hiob sogar. Ich will meine Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Als zweites der Trost aus der geschichtlichen Tatsache. Die ganze Situation hat sich nicht geklärt. Alles Nachsinnen dieses Psalmschreibers und alles Wälzen in der Nacht hat für die aktuelle Situation keine befriedigende Antwort gebracht. Gott offenbarte sich nicht durch ein Wunder oder durch ein besonderes Erlebnis, dass er gesagt hat, aha, deshalb, jetzt kann ich das verstehen. Die Wende im Leben des Leidenden trat dort ein, wo er sich daran erinnert, wie Gott in der Geschichte Israels handelte. Das finde ich faszinierend. Ich möchte es nochmals sagen. Wir müssen lernen, als Christen mit unbeantworteten Fragen zu leben. Wenn meine Frau stirbt oder ein Kind von mir stirbt, ich weiß nicht, ob ich bis ans Ende des Lebens eine Antwort habe, die mich völlig befriedigt. Die das Warum so beantwortet, dass ich zufrieden bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob Gott verpflichtet ist, mir diese Antwort zu geben. Aber eins weiß ich, dass der Trost nicht aus der Antwort auf meine Warum-Frage kommt, sondern der Trost kommt von ganz anderswoher. Also Gott offenbart sich nicht durch ein Wunder hier. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine frühen Wunder. Das macht er nun. Er überlegt nun, wer ist denn Gott wirklich? Und in den folgenden Versen wird deutlich, dass er daran denkt, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Dieses Ereignis liegt ab. Hunderte von Jahren zurück. Das hat er nicht einmal selber erlebt. Er hat keinen Film gesehen darüber, denn die Filmindustrie war noch nicht entwickelt. Sondern er hat das einfach kommuniziert bekommen durch die Erzählung und durch die Feste, die Israel feierte. Gott hat sein Volk aus Ägypten erlöst. Daran erinnert sich nun dieser Psalmschreiber. An das Handeln Gottes in der Weltgeschichte. In dieser Weise bricht er durch zum Lob Gottes und sagt, Gott, deine Wege sind heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott wie du? Gott bist. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. In der Erinnerung an das, was vor Hunderten von Jahren geschehen ist, findet er wieder Trost und Geborgenheit. Das fasziniert mich hier. Im Blick auf den Herrn bekommt er wieder Ruhe. Nun findet er Trost, den er für seine Seele suchte. Wisst ihr, welcher Trost Hiob bekam? Er bekam die Antwort nicht, die Frage nicht beantwortet, warum muss der Gottlose leiden? Das ist ja klar. Warum muss der Gottesfürchtige leiden? Das ist ja die Frage. Warum muss der Gerechte leiden? Hat er nicht beantwortet bekommen. Aber was hat Gott getan? Gott hat ihm seine Heiligkeit offenbart. Und Hiob hat erkannt, wer Gott ist. Und die Frage, warum Gott ihn in so eine Situation gebracht hat, war gar keine Frage mehr. Im Angesicht der Heiligkeit Gottes sind unsere Fragen, die wir haben, werden irrelevant. Es ist gar keine Frage mehr, weil dann alles so deutlich vor uns steht. Der Trost liegt also nicht in der Beantwortung seiner Frage, in der Beschwichtigung seiner Zweifel, sondern im Blick auf den Herrn, im Blick auf das Handeln Gottes in der Vergangenheit. So wurde auch Paulus mit seinen Nöten fertig, er schreibt den Thessalonikern, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium zu verkündigen. Im Blick auf den Schöpfer bekommen wir Mut und bekommen wir Trost. Paulus musste wie unser Psalmschreiber auf den Herrn sehen. Es ist wie wenn es einem schwindlig wird. Was man dann machen muss, ist einen Gegenstand fixieren. Das wissen ja vielleicht die meisten. Wenn es euch schwindlig wird, dann müsst ihr versuchen, wenn ihr das noch könnt, einen Gegenstand zu fixieren. Auch wenn ihr im Schiff seid und das Schiff schwankt und euch wird es übel, dann müsst ihr aufs Deck gehen und sehen, wenn überhaupt Land in Sicht ist, etwas Festes zu fixieren. Das kann helfen, dass dieser Schwindel nicht so stark wird oder weggeht. Und genau so ist es in unseren Nöten. Wir müssen den Fixpunkt fixieren und das ist für uns Jesus Christus. Das ist unser Fixpunkt. Und mag uns das Leben noch so viele Schicksale bringen, unser Fixpunkt ist Jesus Christus. Wir denken daran, was Jesus für uns getan hat vor 2000 Jahren. Dass er große und mächtige Wunder tat. Dass er für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Er, der jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Wir denken an das, was Jesus für uns getan hat. Und darin finden wir Trost. Darin findet schlussendlich eine Mutter Trost, die ihr Kind verloren hat. Findet eine Gemeinde Trost, die ihre Jugend verloren hat. Nur so finden wir Trost. Wir bekommen nicht eine Antwort, wir können so Hilfsantworten geben, so, die uns ein bisschen beruhigen, da wir dem Geschehen noch ein bisschen Sinn abbringen können. Aber das sind unsere Überlegungen. Aber wo wir zur Ruhe kommen, ist im Blick auf den Herrn, dass wir uns vor Augen führen, wer unser Herr ist. Und aus diesem Blickwinkel erkennen, dass er auch die Situation, die ich nicht verstehe, er darüber steht. Und er wohl weiß, was er zugelassen hat und was nicht und warum nicht. Ob ich es verstehe oder nicht. Wisst ihr jetzt, warum mir der Psalm so wichtig ist? Und warum ich dachte, als ich den las, den muss ich unbedingt darüber predigen. Das ist Glaube. Das ist Glaube, der sich daran festhält, was Gott getan hat und wer Gott ist. Wer Jesus fixiert für das, was er getan hat. Der nicht ständig vor Gott jammert, gib mir ein Zeichen, dass du mich liebst, sondern der sagen kann, Jesus, du liebst mich, denn du bist für mich am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Wie wunderbar ist das. Das heißt, dass mein Leben auf einer festen Basis steht, weil du das für mich getan hast. Und mag die Welt untergehen, in dir bleibe ich bestehen. Du bist ein wunderbarer Gott und du tust Wunder. Und was du fertiggebracht hast in der Vergangenheit, wirst du fertigbringen in Zukunft. Und wenn Jesus für mich, für meine Schuld gestorben ist, du wirst mich in die Herrlichkeit bringen. Das ist dein Werk, ich danke dir dafür. Im Blick auf unseren Herrn ordnet sich das andere langsam wieder, langsam. Schmerzen mögen bleiben. Wunden heilen oft langsam. Wir werden nachher nicht, wenn wir jemanden verloren haben, den wir lieben, am nächsten Tag strahlend über die ganze Welt laufen und jubeln und sagen, wie wunderbar, dass der verloren ist, ist im Himmel gewesen. Oder ist schon im Himmel oder kommt in den Himmel. Wir werden traurig sein. Wir werden mit dem fertig werden müssen. Wir werden vielleicht ab und zu, vielleicht 2, 3 Jahre wieder von diesem Leid, das uns da getroffen hat, wieder eingeholt. Wir werden wieder eine Trauerphase durchleben. Aber in all dem finden wir Trost in dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir Jesus fixieren. Und wir wissen, Gott wird unsere Tränen einmal abwischen. Denn Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Denn Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir werden hier noch Tränen vergießen, auch als Christen. Wir werden Leid tragen müssen. Wir werden Schmerzen ertragen müssen. Aber eines wissen wir: Unser Gott ist groß und du große Liebe. Und was er für uns getan hat am Kreuz auf Golgatha, richtet uns in aller Not immer wieder auf. In dem, was geschehen ist, finden wir Trost, der uns hilft. Nicht in besonderen Offenbarungen Gottes. Nicht indem ich von Gott erwarte, dass er jetzt mir eine Erklärung gibt oder dass er durch ein Wunder zeigt, dass er mich liebt. Sondern indem, dass ich mich erinnere, für das haben wir auch die Bibel, was er für mich getan hat. Kennst du diesen Orientierungspunkt in deinem Leben überhaupt? Kannst du auf Jesus sehen, wenn du zu straucheln scheinst? Wenn alle Werte, die in deinem Leben Bedeutung haben, zerfallen, hast du denn diesen beständigen Wert, der dich hindurchträgt? Ein Orientierungspunkt, der über den Tod hinaus besteht? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieser Orientierungspunkt. Nur wer an ihn glaubt, wird die Kraft erleben, die im Glauben an Jesus liegt, die aus der Tatsache seiner Rettung entspringt. Der Trost des Gottesfürchtigen in trostloser Zeit, die Klage in schweren Lebensabschnitten hat bei Gott Platz. Wir müssen lernen, diese Klagen ihren Raum zu geben. Wir müssen lernen, diese Klagen anzuhören, auch von Christen. Sicherlich heißt das nicht, dass wir im Klagen stecken bleiben sollen. Aber wir sollen nicht zu früh einfach mit unseren schönen, fromm gemeinten Floskeln dem anderen sagen, was er zu tun hat. Sondern vielmehr mit durch diese Tiefen hindurchgehen, mit in diese Sprachlosigkeit hineingehen, bis dass der Punkt kommt, wo wieder Gott eingreift und wieder das Wesentliche auf den Leuchter stellt. Da gibt es so viele wunderbare Psalmen, zum Beispiel auch der Psalm, wo der sagt, Psalm 73, als ich sah, wie es dem Gottlosen gut geht, bin ich fast gestrauchelt. Und die Wende in seinem Strauchen wurde eingeleitet, als er sagte, da ging ich in das Heiligtum, in die Nähe Gottes und dachte darüber nach, welches Ende es mit dem Gottlosen nimmt. Und dann brach er wieder in Jubel aus. Dann war für ihn die Frage, dass es ihm schlechter geht, dass dem Gottlosen nicht mehr relevant. Sondern er wurde dankbar über den Reichtum, den Gott in sein Leben hineingelegt hat. Durch diese Klage hindurch dringen wir zu einem echten Lob. Und wer mir das nicht glaubt, soll bitte die 150 Psalmen lesen. Dann wird er unweigerlich das erkennen, dass das Gott wohl so geordnet hat und ihm das gefällt. Wenn das von Herzen kommt, ein Lob Gottes, das nicht deshalb kommt, weil Gott meine nagenden Fragen beantwortet hat, sondern weil er einmal mehr mir seine Größe und Herrlichkeit gezeigt hat. Und einmal mehr beuge ich mich über die Allmacht Gottes und gebe ihm Recht, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Können wir das Gott so zugestehen, dass wir keine Antwort bekommen? Ja, Herr, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Dich, du Allmächtiger, rühme ich, denn ich danke dir aus reinem Herzen. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Das hat dieser Psalmist gesagt, obwohl er in tiefster Not steckt und in seiner Not kein Wunder erlebt hat, keine Offenbarung Gottes. Aber er hat sich erinnert an das, was Gott vor Hunderten von Jahren getan hat. Das ist Glaubenswert. Und ich wünsche, dass Gott uns schenkt, dass wenn wir in solche Nöte kommen, dass wir das erleben dürfen. Deshalb fand ich auch für euch, ich weiß nicht, ob ihr jetzt eingeschlafen seid, dass ihr das mit in euer Leben nehmt. Wir, die einen haben schon viel schon hinter sich. Und euch steht das Leben bevor, viel Schicksal kann euch treffen. Das Leben kann völlig anders laufen. Aber Trost, Geborgenheit findet ihr, wenn ihr daran denkt und euch in Erinnerung ruft, was Jesus für euch getan hat. Da könnt ihr verwundert über diese Welt laufen, aber verwundert und getröstet und erfreut über den wunderbaren Gott, den wir haben, der uns ewiges Leben geschenkt hat und eine wunderbare Zukunft bereitet. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für diesen Psalm, der uns etwas außerordentlich Wichtiges vor Augen führt. Nämlich, dass du nicht in jeder Situation uns eine Antwort gibst, die wir gerne möchten, aber dass wir getröstet werden, wenn wir auf dich sehen und uns in Erinnerung rufen, wie groß du bist, was du schon getan hast. Dass wir wissen, wenn du das alles getan hast, du wirst auch in Zukunft alles tun, die wird die Erde nicht entgleiten, die wird unser Leben nicht entgleiten, nichts wird dir entgleiten. Bei dir sind wir geborgen und ich wünsche, Herr, dass du uns allen schenkst, dass wir durch tiefe Nöte hindurch immer wieder zu diesem Lob und zu diesem Dank und zur Verehrung deiner Herrlichkeit durchringen können. Und hilf, dass wir uns auch als Geschwister gegenseitig diesbezüglich stützen und ermutigen und stärken können. Dass wir zulassen können, dass wir traurig sind, dass wir klagen, dass wir nicht ein- und auswissen, aber dass wir auch miteinander diese Durchbrüche erleben dürfen, die wir in dem Psalmen immer wieder entdecken. Danke, Herr Jesus, bist du am Kreuz für uns gestorben, uns neues, ewiges Leben geschenkt. Ein Reichtum, den uns niemand wegnehmen kann. Wir beten dich an und rühmen deinen Namen.